Ja, manche von euch sind das zweite Mal jetzt bei Emmaus dabei. Es ist ja unsere zweite Veranstaltung, manche das erste Mal. Und ich möchte noch mal kurz sagen, worum geht's uns hier? Was ist unser Grundanliegen? Der Gedanke ist, inwiefern lassen sich Psychotherapie beziehungsweise psychosoziale Beratung in Verbindung bringen mit dem christlichen Glauben? Welche Möglichkeiten gibt es da? Welche Grenzen? Und heute gucken wir uns eben dieses Thema an, krankmachender Glaube. Und da freue ich mich, wie schon gesagt, Robert Wilhelm als Gast zu haben. Wir hatten schon ein spannendes Vorgespräch, von daher freue ich mich umso mehr jetzt auf das Interview. In der ersten halben Stunde wird das Interview jetzt gleich sein und dann werden wir, wie auch beim ersten Mal, wieder die Möglichkeit haben, ins Gespräch zu kommen, uns eben über die Fragen und Themen, die uns ja so in den Sinn kommen, zum krankmachenden Glauben, da das weiter zu vertiefen. Wie gesagt, es wird nur das Interview aufgezeichnet und im Austausch sind wir dann ganz ohne Aufzeichnung frei, das zu benennen, was uns wichtig ist. Dann starten wir direkt rein. Eine Vorbemerkung zum Thema krankmachenden Glauben. Es gibt ja ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen, unterschiedliche Religionen. Wir haben uns jetzt heute Abend fokussiert auf den christlichen Glauben. Auch das wäre natürlich spannend, wie sieht das mit anderen Glaubensrichtungen aus? Auch da können wir natürlich im Gespräch nachher noch drauf eingehen, aber nur, dass das schon mal so ein bisschen vorab so einen Fokus hat. Und ja, jetzt möchte ich dich, Robert, einfach direkt einladen, dass du dich einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Und welchen Bezug hast du eigentlich zu diesem Thema krankmachender Glaube?
Ja, okay, vielen Dank nochmal für die Einladung. Freut mich da zu sein und bin gespannt, wie sich das Gespräch entwickelt. Ja, mein Name ist Robert Wilhelm. Ich komme ursprünglich aus dem Thüringer Wald, habe dann Medizin in Jena studiert, bin dort zum Glauben gekommen und dann von dort aus mit meiner damals Freundin, jetzt Frau Josephine, nach Elbingerode gezogen im Harz, an das Diakoniekrankenhaus, weil wir dort beide eine Arbeitsstelle gefunden haben und das auch ja, für uns beide sehr passend war. Wir haben es dann aber erstmal nicht lange dort ausgehalten, sondern sind nochmal, nachdem wir geheiratet haben, nach Schweden zu den Fackelträgern, um dort ein Jahr Bibelschule zu machen. Anschließend habe ich in Elbingerode und benachbarten Kliniken den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit verhaltenstherapeutischem Schwerpunkt gemacht und dann anschließend in Elbingerode den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit tiefenpsychologisch orientierten Schwerpunkt, was jetzt auch mein Haupttätigkeitsfeld ist. Ich bin Gruppenanalytiker, habe also eine gruppenanalytische Ausbildung in Tiefenbrunn, Göttingen gemacht und arbeite jetzt im Diakoniekrankenhaus in Elbingerode als leitender Oberarzt im Bereich Psychosomatik. Und das heißt, einerseits mache ich auch selber Einzel- und Gruppentherapie, wenn auch in etwas reduziertem Umfang, und leite zwei Stationen mehr oder weniger direkt. Das ist auch letztlich meine Verbindung zu dem Thema. Im Diakoniekrankenhaus in Elbingerode machen wir eben ja Psychotherapie und haben aber aus historischen Gründen, würde ich sagen, sehr viele PatientInnen, die aus dem christlichen Umfeld kommen und für die das auch wichtig ist, zu wissen, die Klinik, in der ich bin, hat eine Idee davon, was ich glaube, beziehungsweise nimmt das auch ernst, dass ich glaube, und kann das nötigenfalls auch mit einbeziehen. Und insofern haben wir vielleicht da überdurchschnittlich häufig Kontakt mit Menschen, die sagen würden, ja, für mich ist Glaube ein ganz wichtiger Bestandteil im Leben. Ja, ansonsten, meine Frau und ich sind hier in Elbingerode in der Stadtkirchengemeinde also im Rahmen der Landeskirche aktiv, haben drei Kinder und eins, das hoffentlich im Januar dann auf die Welt kommt.
Schön, vielen Dank. Wir starten direkt rein mit der ersten Frage, was auch schon in der Beschreibung so mit Frage war. Wenn das Evangelium ja heißt ja gute Nachricht, wenn das eine gute Nachricht ist, wie können wir dann eigentlich überhaupt vom krankmachenden Glauben sprechen?
Ja, also allein in der Frage stecken ja schon ganz viele potenzielle Schwierigkeiten und Diskussionspunkte. Das eine ist natürlich die Frage, ja, was ist denn überhaupt das Evangelium? Also was ist denn eigentlich diese frohe Botschaft? Und ich bin mir sicher, dass wir, je mehr Christen und Christinnen wir fragen, umso unterschiedlichere Antworten bekommen. So dass ich es tatsächlich gar nicht einfach finde, da schon mal einen Konsens herzustellen. Ich habe dazu mal eine Stelle aus Lukas 4 rausgesucht, wo vielleicht, ich sag mal, auf eine sehr ursprüngliche oder direkte Weise das aufgegriffen wird, wo Jesus in der Synagoge seine quasi Antrittspredigt hält und sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also Jesus greift natürlich Älteres auf, er greift den Jesaja-Text auf, aus dem er gelesen hat. Und das ist sozusagen das Programm für alles das, was er tut. Das Evangelium verkündigen den Armen. Das heißt, es geht auf eine gewisse Art und Weise darum, zu minder privilegierten, zu benachteiligten Menschen zu gehen und denen eine Freiheit zu schenken, die sie vorher nicht haben. Das würde ich jetzt erstmal zugrunde legen, so als Idee, wie das Evangelium aussieht. Gleichzeitig scheint es so zu sein, dass diese Geschehnisse um Tod und Auferstehung Jesu von nicht minder wichtiger Bedeutung sind, dass also Menschen nicht nur diesem Jesus begegnet sind, als er umhergezogen ist und gepredigt hat. Das muss ja schon auch eine ungeheure Wirkung auf Menschen gehabt haben, die da ihr Leben total verändern lassen von ihm, eine ganz neue Richtung einschlagen. Aus sehr unterschiedlichen Beweggründen, weil sie freigemacht worden sind von Krankheiten oder weil sie freigemacht worden sind von, ich sag mal, Stolz und Selbstsucht, wie Zachäus zum Beispiel. Also immer geht es irgendwie um Freiheit. Und dann aber passiert etwas, Jesus wird gekreuzigt, Jesus stirbt und er begegnet anschließend Menschen, die das völlig umhaut. Das heißt, Menschen begegnen Jesus und verstehen, das ist wirklich Gottes Sohn. Also an dieser unmittelbaren Begegnung mit Jesus scheint sehr viel zu hängen. Und diese Nachricht ist ja dann auch die, die sich dann vor allen Dingen ausbreitet. Da ist einer, der hat vom Reich Gottes gepredigt und ist offenbar dann von den Toten auferstanden. Also nicht mal der Tod hat Macht über ihn und damit auch nicht mehr, der Tod hat auch keine Macht über uns. Also und irgendwas, es scheint eine enorme Kraft in dieser unmittelbaren Begegnung mit dem Auferstandenen gelegen zu haben. Was jetzt passiert ist, ist, dass diese Erfahrung in irgendeiner Form tradiert werden musste. Das heißt, das, was die Jüngerinnen und Jünger und die Menschen, denen Jesus begegnet ist, erlebt haben, wurde weitererzählt, aber auf eine immer indirektere Art und Weise. Natürlich sind auch Menschen seither in der Geschichte und so ja auch wahrscheinlich viele von uns Gott begegnet, der durch seinen Heiligen Geist mit uns ganz direkt im Gespräch ist. Aber dieses Jesus zum Anfassen, das ist nicht mehr da. Und stattdessen haben viele schlaue und wohlmeinende Menschen versucht, irgendwie zu beschreiben, zu erfassen, was ist das eigentlich mit diesem Jesus? Und haben eben sich sehr viele Gedanken gemacht. Was heißt das eigentlich, Evangelium? Was bedeutet das? Was bedeutet das praktisch für uns? Welche Konsequenzen hat das für unser Leben? Und unser Pfarrer hier im Ort, der sagt manchmal mit einem Augenzwinkern, die systematische Theologie war der Todesstoß des Glaubens. Ist nicht ganz so mit einem Gramm Salz zu nehmen, aber was damit ja ausgedrückt ist, da geht etwas verloren einerseits und andererseits kommt auch was dazu, was möglicherweise mit diesem ursprünglichen, mit dieser ursprünglichen Begegnung, dieser freimachenden Begegnung gar nicht mehr so viel zu tun hat. Will heißen, wir haben uns viele, viele Gedanken darüber gemacht, was Jesus wohl wie gemeint haben könnte und wie wir das vielleicht umsetzen können oder sollten oder nicht sollten. Und daraus sind, wenn man so in die verschiedenen Katechismen der Kirchen schaut oder auch in die ja, Bekenntnisse und Glaubens, Grundlagen verschiedener Denominationen, da sind sehr umfangreiche Regelwerke daraus entstanden, wo es manchmal ja doch auch schwerfällt, das Evangelium darin zu entdecken. Nur mal als Beispiel, grundsätzlich ist auch unser diakonisches kirchliches Arbeitsrecht ein unmittelbarer Ausfluss aus diesem Glaubenswerk. Das heißt, in gewisser Weise ist auch das etwas, was quasi beansprucht, von evangelischer Kraft zu sein, ist manchmal nicht so leicht zu sehen.
Kannst du noch mal kurz sagen, was ist jetzt an dieser Tradierung, die sich so über die Jahre ergeben hat, was kann daran krankmachend sein?
Entschuldigung. Ja, danke, dass du mich nochmal auf den Weg bringst. Was daran krankmachend sein kann, ist, dass die Art und Weise, wie Menschen vor uns es als hilfreich erlebt haben, Jesus nachzufolgen, nicht unbedingt die sein muss, die für nachfolgende Generationen in gleicher Weise hilft, zu verstehen, was es mit Jesus auf sich hat und nicht in gleicher Weise hilft, Jesus zu begegnen. Und wenn es nicht gelingt, das anzupassen an eine sich verändernde Welt, dann ist es möglicherweise nicht mehr geeignet, die Kraft des Glaubens zu erfahren, sondern engt uns einfach nur ein oder bringt uns in Positionen, wo wir weder die Kraft des Glaubens erleben, noch mit dem, was an Anforderungen in dieser Welt auf uns zukommt, gut umgehen können.
Ja, ich hatte dich auch so verstanden, dass sozusagen überall da, wo aus dieser Fülle, die Jesus uns gebracht hat, wenn da was rausgepickt wird und dann etwas überbetont wird, dass das Potenzial hat, krankmachend zu sein. Habe ich das, also so hattest du das im Vorgespräch auch so benannt, richtig verstanden?
Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, dass also zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Umweltbedingungen natürlich unterschiedliche Aspekte des Glaubens hervorgehoben werden, von besonderer Bedeutung sind, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob ich beispielsweise eben damals aus einer jüdischen Familie, aus einer jüdischen Geschichte herkomme oder ob ich aus einer eher heidnisch geprägten Umwelt bin. Allein dadurch sind es einfach verschiedene Aspekte des Glaubens, die für mich wichtig werden. Oder ob ich dann eben in einer Mehrheitsgesellschaft, die mehrheitlich christlich ist, aufwachse oder eben nicht. Also alles das hat ja einen Einfluss darauf, welche Aspekte des Glaubens erstmal wichtig scheinen und welche nicht.
Wenn wir das jetzt mal ganz praktisch werden lassen, inwiefern kann der Glaube, der christliche Glaube eben krankmachend sein? Kannst du da so aus der Praxis so ein bisschen beispielhaft, ja, berichten?
Also, ich sage mal so, das, was uns am häufigsten begegnet, ist, dass
dass Christusnachfolge als etwas gelehrt und gelebt wurde und wird, wo es tatsächlich darum geht, sich selbst zu verleugnen und Jesus ganz nachzufolgen, in dem Verständnis, dass eigene Bedürfnisse und eigene Wünsche, eigene Vorstellungen völlig unwichtig sind, sondern alleine das zählt, was sozusagen als Wille Gottes erkannt oder beschrieben wird. Was dann dazu führt, dass Menschen wenig Gelegenheiten haben, sich selber kennenzulernen, ihre Fähigkeiten zu entfalten, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und die adäquat stillt, oft über lange Zeit gut, führt aber gerade dann, wenn sich die Welt herum ändert, wenn sich Krisen einstellen, wenn unvorhergesehene Dinge geschehen, eine Ehe beispielsweise zu kriseln beginnt oder solche Schwellenereignisse, die Kinder sind aus dem Haus oder was auch immer, dann führt es dazu, dass Menschen einfach erschöpft sind. Menschen einfach nicht mehr weiter können und es nicht gelernt haben, zu verstehen, ja, was mache ich hier eigentlich? Was passiert eigentlich mit mir? Und das ist zum Beispiel was aus meiner Sicht ganz, ganz grundlegend an dem vorbeigeht, wie Gott uns eigentlich gedacht hat, wie Gott uns auch geschaffen hat, nämlich als Menschen mit Bedürfnissen.
Wäre jetzt so ein Beispiel, ja, im Sinne von, genau, wo diese Selbstverleugnung auf eine bestimmte Art und Weise verstanden wird, die gar keine eigenen Bedürfnisse mehr wahrzunehmen und auszudrücken. Hast du noch ein anderes Beispiel aus der Praxis, wo du sagen würdest, ja, das erlebst du als krankmachend?
Ja, eine andere häufige Variante ist, dass Gott vor allen Dingen als jemand wahrgenommen wird, dem es eben sehr darauf ankommt, dass wir uns benehmen. Und wenn das nicht geschieht, passiert die Strafe auf dem Fuß. Das heißt, dass es darum geht, gehorsam zu sein, dass es darum geht, sich bloß nichts irgendwie Abweichendes oder Eigenes zu erlauben. Und dass eben diese Wahrnehmung von Gott schon sehr von Schuld und Strafe geprägt ist. Eine Wahrnehmung, die ja nicht nur im Gottesbild sich festmacht, sondern die dann auch im Miteinander zum Tragen kommt. Also sei es entweder, dass die Angst vor Strafe und vor Schuld auf sich zu laden mein Miteinander mit den Menschen bestimmt und ich dadurch einfach nur sehr eingeschränkt leben kann. Oder andersherum, dass ich die Erwartungen an andere Menschen habe, dass sie es ja bloß eben auf meine Weise machen. Also so, wie es richtig ist. Und damit ein, gelinde gesagt, ein schwieriger Interaktionspartner werde für andere. Es also immer wieder dann auch zu Konflikten kommt, weil meine eigenen Vorstellungen davon, wie die Welt zu sein hat, eben sehr eng sind.
Du bist es auch gerade schon aufs Gottesbild eingegangen. Was würdest du nochmal so grundsätzlich sagen? Welche Faktoren aus dem Glaubensleben, so ganz persönlich, aber auch aus dem Gemeindekontext, können zu psychischen Erkrankungen beitragen?
Ja, genau. Also das Gottesbild, denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wie nehme ich Gott wahr als jemanden, der eher strafend ist oder als jemand, der mich liebt? Und wenn als jemand, der mich liebt, dann jemand, der mich liebt, wenn. Also wenn ich dies oder das tue, denke oder was auch immer. Oder jemand, der mich bedingungslos liebt. Und das ist ja schon recht unterschiedlich, wie das gelebt und gelehrt wird, auch in Gemeinden. Anderer Faktor, den ich ganz wichtig finde, ist die Frage, wie bekomme ich das vorgelebt oder wie werde ich geprägt das auch nach außen darzulegen und nach außen zu zeigen, was ich denke, was ich glaube, was ich tue. Das heißt, erlebe ich eher eine Atmosphäre von Abgeschlossenheit, wo möglichst darauf geachtet wird, ja, sehr unter sich zu bleiben, möglichst wenig Kontakt zur Außenwelt zu haben, weil die eben ja nicht gläubig ist und damit potenziell eine Gefahr darstellt. Und damit wächst ja schon die Angst, eben wenn ich mich irgendwohin bewege, was vielleicht ein bisschen außerhalb meiner gewohnten Glaubenstradition sein könnte, dann kann ich dem nicht widerstehen und dann wird mich das vom Glauben abbringen. Das heißt, ich lerne ja auch gar nicht, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch meinen Glauben irgendwie zu prüfen oder meinen Glauben zu reifen zu lassen durch Anfragen, die da vielleicht auch kommen. Und gleichzeitig, wenn ich also in einer Atmosphäre von Intransparenz, von Abschottung, ist natürlich auch immer die Gefahr da, dass missbräuchliche Systeme entstehen. Also dass Glaube dadurch krank macht, dass die Form zu glauben eine abgeschlossene Einheit schafft, wo ja menschliche Bestrebung nach Macht, Raumgewinn und wo dann einfach für Missbrauch gute Bedingungen herrschen.
Ja, danke. Nochmal eine ganz andere Frage. Kann aus psychologischer Sicht krankmachender Glaube, den du jetzt ja schon ein bisschen beleuchtet hast, vor Gott gesunder Glaube sein? Also Beispiel nochmal Selbstverleugnung, ja, das steht ja in der Bibel, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst.
Ja, ich glaube, die Frage hängt tatsächlich sehr daran, wie weit oder wie eng ich Glauben sehe und wie, also wenn ich ein Gottesbild habe, das eine große Weite zulässt, dann stellt sich mir die Frage ja so in der Regel eher nicht, weil die Frage ja sozusagen schon voraussetzt, es gibt bestimmte Bedingungen oder bestimmte Glaubensweisen, den Glauben zu leben, die müssen erfüllt sein, damit es vor Gott gesunder Glaube ist. Also das setzt dem ja schon Grenzen. Und gleichzeitig ist es schon auch so, natürlich kann die Art und Weise, wie ich meinen Glauben lebe oder wie ich dem folge, in Konflikt zur Umwelt treten. Also das haben wir zu allen Zeitaltern haben wir das gehabt und in den verschiedenen gesellschaftlichen Umständen. Also natürlich kann es sein, dass ich Gott folge und Glaubensüberzeugungen lebe, die mit der Umwelt, in der ich bin, nicht kompatibel sind. Also was möglicherweise relativ unstrittig sein dürfte, wenn ich jetzt in einer Gesellschaft leben würde, wo es vor allen Dingen darauf ankäme, mehrere Frauen zu haben und Frauen, die nicht gehorchen, zu erschlagen, würde das wahrscheinlich für die meisten Christen schwierig sein, in dieser Umwelt gesund zu leben, weil sie das vor Gott nicht verantworten können. Und dann bekommen sie natürlich auch entsprechende Probleme mit ihrer Umwelt.
Du hattest auch im Vorgespräch kurz Bonhoeffer erwähnt. Magst du da nochmal ein Wort dazu sagen?
Ja, Bonhoeffer ist mir dadurch eingefallen, dass er ja genau das getan hat. Er hat seinen Glauben auf eine Weise ausgelebt, die ihn zwangsläufig in Konflikt mit seiner der umgebenden Gesellschaft gebracht hat, die ihn selber auch in Gewissensnöte gebracht hat, was sicher auch nicht leicht war für ihn. Ich weiß nicht, ob er, also ich habe mich zu wenig mit ihm beschäftigt, um sagen zu können, inwieweit er da auch Aspekte psychischer Erkrankung entwickelt hat, aber sicher kann man sich vorstellen, dass das Leben mit dem Bewusstsein, also selbst nehmen wir an, das Attentat wäre geglückt, das Leben in dem Bewusstsein, ich habe dazu beigetragen, einen Menschen zu töten, kann, auch wenn es vor Gott gerechtfertigt ist, kann natürlich sehr belastend sein.
Ja. Wenn wir nochmal so in das Thema kommen mit Umgang mit krankmachenden Glaubensvorstellungen, wie ist das so auch jetzt in der Therapie, in deiner Arbeit, wie gehen wir damit um?
Also erstmal interessiere ich mich dafür, was Leute eigentlich glauben und was Leute eigentlich für Motive haben, sich zu verhalten. Also um irgendwie zu verstehen, was bei Menschen eigentlich die Schwierigkeiten sind, muss ich auch erstmal verstehen, was glaubt ein Mensch, was ist ihm oder ihr wichtig, wie bringt er oder sie das in Verbindung zu dem, wie er oder sie sich verhält. Also erstmal geht es nur ganz simpel darum, zu verstehen und da auch nachzufragen. Gar nicht mal wertend oder bewertend, sondern einfach interessiert nachfragen, okay, was glauben Sie denn eigentlich? Was ist Ihnen wichtig? Okay, und Sie haben sich da jetzt so verhalten, und in welchem Verhältnis steht das denn zu Ihrem Glauben? Und dann auch natürlich auch zu versuchen zu verstehen, wenn Sie das so machen, weil Sie denken, dass das aus Ihrer Glaubensüberzeugung heraus nicht anders geht. Wie ist das für Sie? Wie geht es Ihnen damit? Wie erleben Sie sich da? Erleben Sie das als hilfreich oder wie sie, also das erstmal wertungsfrei zu verstehen und dann eben auch zu fragen, welche anderen Möglichkeiten gäbe es denn zu betrachten. Und an der Stelle ist es, glaube ich, schon ganz hilfreich, eine gewisse Kenntnis des Glaubens, auch der Bibel zu haben, um zu fragen, und dann eben anzufragen, Mensch, wenn Sie das so sehen, dann wie ist es denn mit einer anderen Bibelstelle? Also will damit sagen, erstmal interessieren, verstehen, anfragen und dann Alternativen gemeinsam ausleuchten. Um
Hast du ein
also für
Beispiel?
Menschen, zum Beispiel auch wieder ein Klassiker, ich nehme mal ganz, also häufig, es ist häufig, also eine mittelalte Frau, depressiv, und im Gespräch kommt raus, ja, es gibt doch erhebliche Konflikte mit dem Ehemann, weil der sich nun wirklich gar nicht dafür interessiert, was sie eigentlich braucht und will, und weil er in erheblichem Maße sie entweder vernachlässigt oder schlägt oder was auch immer und wenig Interesse daran zeigt, diese Ehe irgendwie zur beiderseitigen Zufriedenheit zu gestalten. Und das vielleicht seit 20 Jahren, und trotz mehrfachen Bitten gab es irgendwie bisher keine Möglichkeit, das zu verändern. Und dann sagt die Frau aber, ja, ach so, und fremdgegangen ist er vielleicht auch schon. Und die Frau sagt dann aber, naja, aber ich scheiden lassen, das geht ja nicht. Und dann bin ich mich dafür interessiert, okay, warum geht das nicht? Ah ja, gut, Gott hat geboten, was Gott zusammengefügt, das soll der Mensch scheiden. Na gut, okay. Und dann zu fragen, okay, was der Ehemann tut, ist das denn so eine Ehe, wie Gott sich das vorgestellt hat? Ist das, wie macht der das mit dem einen Fleisch? Wie lebt der das? Ist das ein Zustand, der für ihre Ehe denn eigentlich zutrifft? Also da vielleicht eine andere Perspektive drauf zu bekommen, wer denn eigentlich zu welchem Zeitpunkt diese Ehe geschieden hat, ob die nicht vielleicht sogar schon lange geschieden ist. Womit ich nicht sagen will, dass es so ist oder nicht, aber überhaupt erstmal die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Es könnte auch von Gott her eine andere Perspektive auf diese Situation geben. Und dann kann jeder und jeder für sich entscheiden.
Also was ich verstehe, sozusagen auch, was du im Vorgespräch sagtest in Abgrenzung zum Seelsorger, dass es dir darum geht, auch Perspektiven zu erweitern oder nochmal auch ein Stück weit ja, drüber nachzudenken, wie möchte ich das eigentlich leben, was ich gerade lebe, in die Selbstreflexion zu bringen.
Ja.
Und was würdest du sagen dabei, wir können ja auch da im Nachgespräch auch nochmal sammeln, was gibt es da vielleicht noch für Themen oder ja, weitere Umgangsweisen? Was sind denn so Herausforderungen und Chancen im Umgang mit krankmachenden Glaubensvorstellungen?
Ja, Herausforderung und Chance, würde ich sagen, sind im Grunde die zwei Seiten der gleichen Medaille. Also immer dann, wenn ich den Eindruck habe, da lebt jemand seinen Glauben auf eine Art und Weise, die ihm oder ihr nicht gut tut und die ihm oder ihr vielleicht sogar schadet und meistens in der Folge dann auch anderen schadet, dann ist das ja erstmal eine Herausforderung, das mit meinem eigenen Glauben abzugleichen und zu überlegen, okay, habe ich denn so aus meinem Glauben heraus gute Gründe dafür zu sagen, nee, so wie er oder sie das tut, ist es problematisch oder kann ich denn überhaupt sagen, man kann es auch anders betrachten. Das heißt, ich werde herausgefordert, auch meinen eigenen Glauben immer wieder zu überdenken, weil es könnte ja tatsächlich sein, das hast du ja vorhin angesprochen, ich stelle fest, okay, ja, stimmt, wenn ich meinen eigenen Glauben so reflektiere und betrachte, dann geht es eigentlich gar nicht anders, den zu leben. Und dann muss ich auch die Nachteile in Kauf nehmen, die damit dann verbunden sind. Also das heißt, ich habe einerseits die Herausforderung, mir selber bewusst zu machen, was glaube ich eigentlich und warum. Und andererseits ist das natürlich aber auch eine Chance, dass ich immer wieder mich aktiv damit auseinandersetze, was ich glaube.
Jetzt so zum Abschluss. Wozu möchtest du uns Mut machen?
Ich möchte Mut dazu machen, interessiert zu sein, neugierig zu sein, darauf, was andere Menschen glauben und das auch, also den eigenen und auch den anderen Glauben herauszufordern, anzufragen und mindestens probehalber auch mal andere Perspektiven einzunehmen und zu fragen, könnte ich das auch anders sehen? Könnte das auch anders betrachtet werden und sich dadurch also nicht zu fürchten davor, auch Glaubensthemen oder Dinge, die Menschen mit ihrem Glauben begründen, auch mal in Frage zu stellen. Nicht ablehnen und verneinen, sondern in Frage stellen.
Okay. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank dir für deine Impulse, deine Gedanken.